Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks am Sonntag, dem 12. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Dzień dobry. Wer ist der Mensch hinter dem Amt? Zum Auftakt der neuen Sendereihe des Auslandsdienstes des Polnischen Rundfunks, Botschafter ohne Krawatte, hören Sie heute ein Gespräch mit Miguel Berger, dem deutschen Botschafter in Polen. Es geht um Perspektivwechsel in der Diplomatie, um seine Leidenschaft für Fotografie und darum, warum man in einer schnellen Medienwelt nicht auf jede Provokation reagieren sollte. Außerdem hören Sie eine Archivsendung aus dem Jahr 1961 über polnische Volksinstrumente. Im Mittelpunkt steht der Dudelsack, ein Instrument, das man eher mit Schottland verbindet. Doch auch in Polen hat es eine lange Tradition. Ich wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde. Botschafter ohne Krawatte. Adam Deniso im Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Polen, Miguel Berger.
Botschafter ohne Krawatte. Das ist eine Reihe, in der wir Botschafter in Warschau von einer ganz anderen, persönlicheren Seite kennenlernen wollen. Wer sind die Menschen hinter den Titeln? Heute zu Gast Miguel Berger, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Freue mich, hier zu sein.
Herr Berger, Sie sind seit über 35 Jahren im diplomatischen Dienst für Deutschland tätig, aber Ihr Vorname ist nicht typisch deutsch, Miguel. Geboren sind Sie, das habe ich mir sagen lassen, in Madrid. Man könnte fast sagen, Sie sind schon zwischen den Kulturen zur Welt gekommen. Vielleicht zwei Worte zu dieser Episode in Ihrem Leben. Wie lange haben Sie überhaupt in Spanien verbracht und gelebt?
Ja, das ist eine gute Frage, denn in der Tat, mein Vorname deutet ja schon an, dass ich einen auch spanischen Hintergrund habe. Bei mir ist das so, mein Vater war Spanier, Mutter Deutsche. Meine Eltern haben sich beim Sprachstudium in Frankreich in den 50er Jahren kennengelernt, was damals keine Selbstverständlichkeit war. Und wir sind dann, als ich ein Kind war, immer im Grunde hin und her gezogen. Mein Vater hat bei Siemens gearbeitet und wir waren dann immer ein paar Jahre in Spanien, ein paar Jahre in Deutschland. Und so gesehen bin ich von Anfang an, wenn man so will, auch zweisprachig und mit beiden Kulturen aufgewachsen.
Sie sind auch in Spanien zur Schule gegangen?
Ich bin auf die deutsche Schule in Barcelona gegangen. Ich bin auch in den deutschen Kindergarten in Barcelona gegangen und wurde im deutschen Krankenhaus in Madrid geboren. Also von Anfang an sehr auf beide Kulturen fixiert.
Wer war denn überhaupt der kleine Miguel auf dem Schulhof? Waren Sie schon immer eher der Vermittler bei Streit oder auch mal derjenige, der den Streit angefangen hat?
Eine gute Frage. Ich glaube, als Kind war ich eher derjenige, der den Streit mit angefangen hat, beziehungsweise keinem Streit ausgewichen ist. Das Vermittelnde kam erst mit dem etwas reiferen Alter. Und ich hatte natürlich als Kind wegen des geschilderten Hintergrunds auch sehr viele Schulwechsel. Das heißt, ich war auf vielen verschiedenen Schulen und das hat die Dinge natürlich auch nicht unbedingt immer erleichtert.
Wie wird man denn überhaupt später danach Diplomat? Haben Sie das schon immer gewollt? Haben Sie sehr früh angefangen, darüber nachzudenken, Diplomat zu werden? Oder war das ein sehr langsamer Reifungsprozess?
Ja, also bei mir war so, dass, und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich so international aufgewachsen bin. Ich habe mich von Anfang an auch in der Schule schon sehr für Außenpolitik interessiert. Das war in Baden-Württemberg damals möglich, dass ich einen Leistungskurs Politik belegen konnte. Geschichte war immer eines der Themen, die mich am meisten interessiert haben. Und deswegen war für mich der Schritt in Richtung Bewerbung beim Auswärtigen Amt eigentlich ein sehr klarer. Und ich habe dann mein Studium, also ich habe Volkswirtschaft und internationales Recht studiert und habe mein Studium auch so ausgerichtet, dass ich also das wirklich als gezielte Vorbereitung auf die schwierige Aufnahmeprüfung des Auswärtigen Amtes.
In Ihrer diplomatischen Karriere danach ist viel passiert, aber in dieser Reihe geht es uns mehr um die private Seite. Wir haben im Vorfeld nach drei Stichworten gefragt, die haben Sie uns auch zugeschickt und tatsächlich im Internet findet man sehr wenig darüber, umso neugieriger sind wir auf die Geschichten dahinter. Das erste Stichwort ist Fotografie. Welche Rolle spielt die Kunst der Fotografie in Ihrem Leben?
Ja, leider habe ich nicht die Zeit, die ich gerne hätte. Also wenn ich da noch eine Geschichte ergänzen darf, ich hatte mir während des Studiums hatte ich zwei berufliche Wege, die ich mir überlegt hatte. Das eine war die Filmhochschule in München. Also ich wollte eigentlich Filmregisseur werden. Aber dann hat am Ende doch das Interesse für Politik und Außenpolitik überwogen. Und ich habe immer eigentlich eine Liebe eben zu Film, früher eben Super-8-Filme und alles Mögliche und auch zur Fotografie. Aber ich hatte nie wirklich die Zeit, mich vertieft damit zu beschäftigen. Nicht so, wie ich es gerne hätte, aber ich habe generell ein großes Interesse an Kunst, an Kultur. Ich versuche auch auf allen Posten, zu denen ich gehe, die Galerien zu besuchen, die Museen zu besuchen und so viel wie möglich von der Kultur des Landes einfach mitzunehmen.
Fotografieren Sie selbst auch immer noch?
Ich habe eine kleine Leica, mit der ich fotografiere, aber es gibt sicher deutlich bessere und ambitioniertere Fotografen als mich.
Wenn ich Bilder aus verschiedenen Abschnitten nehmen würde, Ihres Lebens, die Sie gemacht haben, woran würde ich denn erkennen, welche früher, welche später entstanden sind? Gab es irgendwelche Aha-Momente für Sie, irgendwelche Sachen, die ganz anders sind, außer der Thematik natürlich, die ganz natürlich wechselt mit dem Standort?
Ja, nein, vielleicht gar nicht mal unbedingt, denn wie gesagt, ich habe dieses Interesse von Anfang an gehabt und habe jeden Posten, mein erster Posten war in Rumänien, direkt nach dem Ende der Ceausescu-Diktatur und das war natürlich für uns damals und für mich aus Westdeutschland, war das natürlich ein Land, in das man nie gekommen ist und ich habe von Anfang an eben auch versucht, das fotografisch für mich zu entdecken und Rumänien fand ich vor dem Hintergrund faszinierend. Mexiko, wo ich später war, natürlich auch mit der Buntheit, mit der Kultur, mit der vor allem prähispanischen Maya und Aztekenkultur. Also ich habe überall versucht, die Dinge mitzunehmen, die für mich kulturell interessant sind.
Das zweite Stichwort war Fußball, aber die natürliche Erwartung, wenn Sie in Madrid geboren sind, wäre natürlich Real Madrid. Sie haben auch in Barcelona gelebt, vielleicht FC Barcelona, aber bei Ihnen stand SC Freiburg. Können Sie uns verorten, wie kommt der Verein ins Spiel in Ihrem Leben?
Ja, kann ich gerne machen, wobei in der Tat, ich verfolge natürlich auch Real Madrid mit großem Interesse und Atletico, aber der SC Freiburg hat sich einfach daher ergeben, ich komme oder bin aufgewachsen in Lörrach, wer das nicht kennt, Südbaden. Wir haben gelebt direkt 1 Kilometer entfernt von der französischen und der schweizerischen Grenze, gegenüber von Basel in der Schweiz. Ich habe auch Familie in der Schweiz, habe also auch Schweizer Wurzeln, wenn man so möchte. Und Fußball in Südbaden, da gab es eigentlich immer nur Freiburg. Und der SC Freiburg, Freiburg ist 60, 70 Kilometer entfernt. Und dann hat sich das für mich eigentlich immer, war das die natürliche Wahl, wenn man früher zweite Bundesliga und dann Bundesliga Fußball sehen wollte, dass man zum SC Freiburg geht.
Wenn Sie, Diplomaten sind ja oft wie die Sphinx oder müssen es sein, wenn man sie bei Spielen, bei Fußballspielen sieht, sieht man da einen anderen Miguel Berger?
Ja, also es fällt mir sehr schwer bei Toren mich zurückzuhalten, aber nachdem ich gesehen habe bei der Weltmeisterschaft vor ein paar Jahren, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei dem Weltmeistertitel auch aufgesprungen ist und gejubelt hat, habe ich mir da keine Zurückhaltung mehr auferlegt.
Und bei den spanischen Clubs die undiplomatische Frage, eher Real Madrid oder FC Barcelona?
Ehrlich gesagt, ganz klar Real Madrid. Was mir bei Barcelona missfällt, wenn ich das mal ganz offen sagen darf, ist diese Vermischung zwischen Fußball und separatistischer katalonischer Politik. Und das ist etwas, was mir persönlich zutiefst unsympathisch ist.
In Polen ist ja natürlich durch Lewandowski FC Barcelona jetzt mehr in aller Munde, aber das kann sich ja immer sehr schnell ändern. Ein drittes Stichwort ist ein anderer Sport, ein Wassersport, Schwimmen. Welche Geschichte verbirgt sich hinter Schwimmen?
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ich habe mehrere Jahre in einem katholischen Internat verbracht in Baden. Und dort hatten wir den früheren israelischen Schwimmnationaltrainer. Und der hat seine damals 14-jährige Tochter auf die Olympischen Spiele 1980 vorbereitet. Das war so um die Jahre 77, 78. Und ich war damals in diesem Internat der mit Abstand beste Schwimmer und konnte deswegen mit der Tochter trainieren. Und mein Ziel, leider muss ich sagen, unrealistisches Ziel war, bei den Olympischen Spielen 1980 teilnehmen zu können. Und dann kamen aber zwei Dinge dazwischen. Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan, der dann dazu geführt hat, dass alle westlichen Länder die Olympischen Spiele boykottiert haben in Moskau. Und zweitens, ich war einfach nicht gut genug. Ich war ein guter Schwimmer, aber ich war nicht gut genug, um in die deutsche Nationalmannschaft zu kommen.
Schwimmen Sie immer noch?
Ich schwimme immer noch, schwimme sehr, sehr gerne. Also Schwimmen ist auf jeden Fall meine Leidenschaft, aber weiter habe ich es eben leider doch nicht gebracht.
Ist das für Sie ein Sport jetzt, wo Sie jetzt nicht mehr es auf die Olympiade schaffen müssen, ein Sport, in dem Sie eher abschalten oder eher eben Zeit haben zu denken, tiefer zu denken, ohne Elektronik?
Ja, genau, ohne Elektronik. Und ich finde, Schwimmen ist ja ein Sport, bei dem man auf sich selbst als Person bezogen ist. Und man zieht die Runden oder schwimmt in einem See und hat dann natürlich auch die Zeit, über sehr viele Dinge einfach nachzudenken. Also für mich ist das auch etwas Meditatives, die langen Bahnen zu ziehen und zu schwimmen.
Im Chinesischen ist das Wort für Krise, soweit ich jedenfalls gelesen habe. Der chinesische Hörer mag uns berichtigen. Das Wort für Krise ist auch das gleiche Wort wie das Wort für Chance auf Wachstum. Sie haben in Ramallah gearbeitet, als Arafat starb. Sie waren in Bukarest direkt nach der Revolution. Sie haben auch die Evakuierung aus Kabul koordiniert und hier in Polen gab es Drohnen. Welcher dieser Momente oder vielleicht ein ganz anderer war für Sie persönlich der schwierigste, aber vielleicht auch der aufschlussreichste, der Sie etwas Wichtiges gelehrt hat? Ein großes Wort.
Ja, großes Wort. Also ich würde mal sagen, das Schwierigste persönlich, aber auch wirklich bis zum Rand der Erschöpfung für alle Beteiligten, war der Zusammenbruch in Kabul und die Evakuierungsoperation, die dann begonnen hat. Und das waren wirklich 2-3 Wochen am absoluten Rand der Belastungsgrenze. Und das war, glaube ich, mit das Eindrücklichste, was mir auch persönlich widerfahren ist, weil wir natürlich extrem besorgt waren um die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kabul, um die Evakuierung der Deutschen, der Ortskräfte. Und das war damals eine sehr, sehr belastende Situation. Ansonsten natürlich auch sehr viele schwierige Situationen, aber auch positive im Nahen Osten. Gerade jetzt vor dem Hintergrund der schlimmen Lage in Gaza. Ich war damals Leiter in Ramallah, als unter dem Premierminister Sharon Israel alle Siedlungen im Gazastreifen, alle israelischen, geräumt hat. Und das war damals ein Moment der großen Hoffnung, die sich leider, wie wir wissen, nicht erfüllt hat.
Wie geht man damit eigentlich um? Es ist ja oft Hoffnung und dann in der Diplomatie oft eine Enttäuschung leider. Wie geht man damit um immer noch, keine Ahnung, Optimismus zu bewahren dafür, dass es doch vorangehen kann?
Ja, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, dass man sich auch nicht entmutigen lässt durch Fehlschläge. Also wenn ich zum Beispiel an die Verhandlungen mit dem Iran denke, damals über das Nuklearabkommen und andere Dinge. Man muss einfach akzeptieren, dass man vielleicht 10-mal scheitert, bevor es beim 11. Mal Fortschritte gibt. und dass man eben nicht die Maßstäbe anlegen darf, die sonst in vielen Bereichen gelten, dass man Versuche eben nach dem ersten oder zweiten Mal beendet, sondern in der Diplomatie kommt es sehr oft darauf an, dass man Vertrauen aufbaut, kleine Schritte unternimmt, aber immer eben das Ziel, das man anstrebt, dass man das vor Augen behält und versucht voranzukommen. Und man muss einfach sehr, sehr viel Geduld mitbringen, wie Max Weber gesagt hat, das Bohren dicker Bretter.
Versuchen wir das vielleicht noch einmal ganz kurz zu konkretisieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen jungen Kollegen, der hat vielleicht eine erste diplomatische Mission vor sich. Sie haben 4 Wochen Zeit, um ihn darauf vorzubereiten. Welche 3 Sachen würden unbedingt auf der Agenda stehen, die Sie ihm mitgeben wollen würden?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in der Diplomatie wirklich zuhören lernt. Und das ist ja etwas, was leichter gesagt als getan ist, weil sehr viele Menschen natürlich auch logischerweise eine Meinung haben und die dann auch gleich dem Gegenüber mitteilen. Ich glaube, in der Diplomatie ist es essentiell, dass man versucht, die Geschichte, die Haltung, die Hintergründe des Gegenüber zu verstehen. Warum handelt eine Person so, wie sie handelt? Und das gilt eben natürlich nicht nur bei Verhandlungen in der Europäischen Union. Das gilt natürlich gerade auch bei Ländern, die uns kulturell vielleicht fremder sind. Dass man versteht, warum wird in Palästina so oder so gedacht? Warum wird im Iran so gedacht? Und dass die Fähigkeit zuzuhören ist essentiell. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Die zweite Frage ist, und das gilt natürlich vor allem in Krisengebieten, junge Diplomaten, Diplomatinnen müssen verstehen, es ist nicht ihr Konflikt. Also das war zum Beispiel ganz relevant im Nahen Osten. Wenn man eben jeden Tag die Realität eben zum Beispiel der Besatzung im Westjordanland mitbekommt, dann muss man einen inneren Abstand bewahren. Man muss einen inneren Abstand bewahren zu einem Konflikt wie in Afghanistan. Man ist nicht Teil dieses Konflikts und das ist emotional manchmal schwer zu vermitteln. Und man muss sehr, sehr aufpassen, dass man diese innere Distanz zu dem, was vor Ort geschieht, dass man die auch beibehält.
Sie sind jetzt schon seit ein paar Monaten in Warschau. Wenn Sie jetzt Gäste aus Deutschland haben und Ihnen einen Ort zeigen wollen in Warschau, wo Sie Warschau spüren können, nicht nur mental verstehen, wo führen Sie die Leute hin?
Ja, die meisten wollen natürlich in die Altstadt und die Altstadt steht für mich natürlich auch, wenn man so will, zum einen für die grauenvolle deutsche Besatzung, die Zerstörung nach dem Warschauer Aufstand, aber natürlich auch die unglaubliche Aufbauleistung, die Polen unter schwierigsten Bedingungen während des Kommunismus geleistet hat. Ich nehme Leute auch immer gerne mit in den Kulturpalast, auf die Aussichtsplattform. Ich finde Prager auch sehr interessant als Stadtteil und ich genieße sehr die Parks in Warschau. Und das ist etwas, was Besucher natürlich auch gerne machen. Und wir sind als deutsche Botschaft ja sehr privilegiert. Wir haben den Sejm auf der einen Seite. Wir haben das Stadion von Legia Warschau direkt vor uns, für diejenigen, die gerne Fußball schauen. Und wir haben die Parks direkt um die Ecke.
Zum Schluss noch, ich habe den Eindruck, wir haben sehr Tempo gemacht in diesem Gespräch. Trotzdem eine Schnellfragerunde, also noch schneller. Die Fragen sind schnell, die Antworten können auch etwas langsamer sein. Was können Sie erstaunlich gut, womit niemand rechnen würde?
Also Schwimmen haben wir schon besprochen, ja. Und Fotografie, ehrlich gesagt, bleibt da gar nicht mehr allzu viel. Ich kann nur sagen, was ich nicht gut kann, ich kann leider, was ich gerne können würde, wäre ein Instrument zu spielen. Ich hätte sehr gerne als Kind Klavier spielen gelernt, das hat leider nicht damals funktioniert. Ich bin ein miserabler Tänzer, zum Leidwesen, glaube ich, aller meiner Partnerinnen. Aber ich glaube, ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Ich habe keine Überraschung anzubieten über versteckte Talente.
Wenn Sie mit Ihrem 20-jährigen Ich sprechen könnten, was würden Sie ihm vor allem mitgeben wollen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Herausforderungen, die Aufgaben mit mehr Gelassenheit anzugehen. Ich glaube, mit 20 Jahren ist man noch sehr fokussiert auf das, was man erreichen möchte. Das muss alles möglichst schnell und sofort passieren und das Leben und die Dinge mit der nötigen Gelassenheit anzugehen, ist sehr, sehr wichtig und die nötige Zeit für die Familie einfach mitzubringen. Und das ist etwas, was natürlich in diesem sehr aufreibenden Beruf manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt, ne? Denn das ist natürlich ein großer Spagat für die Familien, die vielen Umzüge, die vielen Schulwechsel und da einfach auch die nötige Zeit für die Familie und familiäre Belange zu haben.
Und welches Buch haben Sie zuletzt am häufigsten verschenkt, wenn irgendeins?
Ich habe als Jugendlicher unglaublich gerne Graham Greene gelesen, den britischen Autor, The Power and the Glory über Mexiko und andere Romane von ihm. Ich habe als Kind natürlich Karl May gelesen, aber wer mich da doch eher beeinflusst hat, war Graham Greene.
Wir haben ein sehr breites Spektrum heute abgedeckt. Vielen Dank dafür. Gibt es irgendein Thema, das für Sie persönlich zu kurz gekommen ist?
Nein, ich glaube, wir haben eine ganze Menge der Themen abgedeckt. Es ist für mich natürlich sehr ungewöhnlich, auch über mich persönlich zu reden, denn in der Diplomatie ist es natürlich so, dass die eigene Person hinter der Funktion natürlich völlig zurücktritt. Denn man vertritt ja das eigene Land, die eigene Regierung. Und deswegen kommt es auf die eigene Person eigentlich überhaupt nicht an. Und auch nicht auf die eigenen Interessen, die eigenen Hobbys, die eigenen Schwerpunkte, sondern man ist im Grunde ja dafür da, die Beziehungen zwischen dem Gastland und dem eigenen Land Deutschland zu unterstützen und zu fördern. Und deswegen ist es eigentlich für mich eher ungewöhnlich, über mich als Person zu reden.
Aber Diplomaten sind eben auch Menschen und die wollen wir in dieser Serie zeigen. Deswegen sind wir umso dankbarer für dieses heutige Gespräch.
Ja, danke vielen sehr. Dank für diese Einladung.
Unser Gast war Miguel Berger, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen.
Das Gespräch führte Adam Denisow für den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. In unserer Reihe aus dem Archiv der deutschen Redaktion hören Sie diesmal eine Sendung aus dem Jahr 1961 über polnische Volksinstrumente. Im Mittelpunkt steht der Dudelsack, ein Instrument, das man eher mit Schottland verbindet.
Die Volksmusik der verschiedenen Länder oder auch der Regionen eines Landes ist in enger Verbindung mit den Volksinstrumenten entstanden. Eines der ältesten Volksinstrumente in Polen ist der Dudelsack. Die Töne werden auf unterschiedliche Weise aus dem Dudelsack herausgelockt. In Śląsk und im Gebiet um Poznań wird der Dudelsack durch einen Handblasebalg zum Klingen gebracht. Im Tatra-Vorgebirge und in Żywiec dagegen durch den Mund. In der Literatur und Poesie des 16. und 17. Jahrhunderts spielt der Dudelsack noch im ganzen Lande eine große Rolle. Noch heute ist der Dudelsack ein sehr beliebtes Instrument in Großpolen und gerade die Traditionen dieses Gebiets um Poznań werden auch in der Fremdenliteratur als typisch polnisch bezeichnet. Übrigens ist Duda polnisch und heißt Sackpfeife. Das bestätigt die von den Ethnographen beobachtete Erscheinung, dass gerade dort, wo sich zwei verschiedene Kulturen begegnen, die bodenständige Kultur an ihren Sitten und Gebräuchen, ihren Liedern und vor allem auch ihren Volksinstrumenten festhält, sie als Stütze gegen fremde Einflüsse benutzt. Während des letzten Krieges wurde die Zahl der Dudelsackpfeifer immer geringer. Heute gibt es wieder viele Dudelsackpfeifer in der Poznaner Gegend, sicher mehr als 100, und die dortige Bevölkerung liebt diese volkstümliche Musik sehr. Der Dudelsack ist ein Blasinstrument. Der Handblasebalg, durch einen Träger an der rechten Schulter des Musikanten befestigt, wird wie eine Harmonika durch Bewegungen des Arms bedient und pumpt auf diese Weise Luft in einen Ledersack, eine Art Luftreservoir, das notwendig ist, um die beiden Pfeifen aufzublähen. Der linke Arm des Musikanten pumpt, indem er auf den Windsack drückt, die Luft in die zwei Pfeifen, die sich im Sack befinden. Die eine Pfeife, die melodische, besteht aus einer einfachen Schalmei mit 7 Grifflöchern, über die der Musikant mit den Fingern beider Hände läuft. Die zweite längere Pfeife, die über der linken Schulter hängt, besteht aus einer ähnlichen Schalmei, nur etwas größer, hat aber keine Grifflöcher, bringt also nur einen immer gleich tiefen Ton hervor, der in der Musikterminologie Bourdon genannt wird. Im Volksmund dagegen heißt er Bremse, weil er dem Summen einer Bremse ähnlich ist und während der ganzen Zeit des Spiels unverändert summt. Auf diesem Begleitton entwickelt erst die melodische Pfeife ihre Melodien. Das hört sich so an. Das Dudelsackspielen ist nicht leicht, denn es erfordert aufeinander abgestimmte Bewegungen und einige physische Kräfte. Deshalb sind die Dudelsackspieler meist Männer im besten Alter. Junge Männer, die lernen wollen, den Dudelsack zu spielen, bereiten sich auf einem Instrument vor, das in der deutschen Literatur des 16. Jahrhunderts als Hummelchen oder Hummel bezeichnet wird, weil die jungen Musikfreunde ebenso unaufhörlich darauf brummen wie eine Hummel auf der Wiese. Dieses Hummelchen ist ein polnisches Übungsinstrument, das einerseits auf das Dudelsackspielen vorbereitet, andererseits den Hirtenknaben, während sie das Viehweiden, zum Zeitvertreib dient. In diesem Instrument befindet sich die Schalmei, die melodische Pfeife, in der Blase, die im Gegensatz zum Dudelsack mit dem Mund durch ein hölzernes Röhrchen aufgebläht wird. Die Blase spielt hier dieselbe Rolle wie beim Dudelsack der Windsack und bringt die Schalmei zum Klingen. Hören Sie das Hummelchen. Außer dem Dudelsack gibt es, mehr im westlichen Teil Großpolens, in der Gegend von Zbonsching, den Kozio, den Ziegenbock, ein Bruder des Dudelsacks. Der Ziegenbock hat fast dieselbe Konstruktion wie der großpolnische Dudelsack, ist aber viel größer. Sein charakteristisches äußeres Merkmal ist, dass der Windsack aus einer ganzen Ziegenhaut mit ihrem weißen Fell hergestellt ist. Die melodische Pfeife steckt in einem Kopf, der Imitation eines Ziegenbockkopfes mit gebogenen Hörnern und nicht in einem Ziegenkopf, wie das beim Dudelsack der Fall ist. Der akustische Unterschied besteht darin, dass der Ziegenbock tiefer gestimmt ist und eine viel größere Skala hat als der Dudelsack. Hören Sie den Kozio, den Ziegenbock. Es spielt František Mips.
Polnische Volksinstrumente. Mit dieser Archivaufnahme aus dem Jahr 1961 beenden wir die heutige Sendung. Danke fürs Zuhören und bis bald, sagt Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.